Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books.
Heute mit Christine Watti.
Und mit Kais Harabi.
Und mit der gesamten Frankfurter Buchmesse, einem fantastischen Publikum, das Sie jetzt hören können, das ihr hören könnt, wenn ihr diesen Podcast erst nach der Aufnahme einschaltet. Das Publikum, hallo. Und natürlich mit 54 Books. Man hat es ja auch schon gehört im Jingle, dass wieder 54 Books Tag ist. Wer bist du denn, den ich so selten in echt sehe?
Ich bin Johannes Franzen, hallo.
Hallo.
Und ich bin Simon Sahne, hallo.
Sehr schön, gut, dass ihr da seid.
Total schön.
Das finden wir auch.
Ist ja immer ganz cool, die beiden in echt zu sehen auf den Buchmessen in Leipzig oder in Frankfurt. Und es sind ja auch quasi angehende Bestseller-Autoren.
Ja, das noch dazu.
Das werden wir mal sehen. Also das.
Jetzt haben wir gerade, das kann das Publikum, das uns jetzt zuhört, als Podcast natürlich nicht wissen, aber auf derselben Bühne, auf der wir jetzt stehen, wurde gerade eben Frank Schätzing interviewt. Den hätten wir für unser Thema auch noch abgreifen können. Wir fangen aber vielleicht auf ein bisschen anderem Niveau an. Also auf dem Johannes Franzen Simon Sanner Niveau und auf unserem Niveau mit der großen Frage dieser Folge, die da lautet.
Genau, die Frage dieser Folge lautet, wie schreibt man einen Bestseller? Ich glaube, Frank Schätzing hat das Geheimnis auf jeden Fall mehrfach schon geknackt. Wir wollen jetzt irgendwie zusammen das Geheimrezept sozusagen lüften. Welche Zutaten braucht es, um ein Buch zu schreiben, das sich gut verkauft, das in aller Munde ist, das die Leute gerne lesen, das sie ihren Freunden, ihrer Familie weiterempfehlen, zu Weihnachten verschenken, zum Valentinstag verschenken. Was macht man noch mit Bestsellern? Ich weiß es nicht.
Das ist schon super. Und das vielleicht auch überall empfohlen wird oder halt auch nicht, das müssen wir nämlich rausfinden, ob zum Bestseller eigentlich auch der Kritiker, die Kritikerin gehört, welche Institution, die Community, was braucht man dafür? Und wir haben uns, weil wir sind natürlich Experten, also wir wissen das Geheimnis, aber wollen das spielerisch heute aufdecken. Möchte jemand die Spielregeln erklären? Also außer ich natürlich.
Ich kann das auch machen.
Ja, bitte.
Ich mache das gerne. Also wir haben, weil es natürlich kein einfaches Kochrezept ist für einen Bestseller, haben wir ein paar Zutaten auf diese Karten geschrieben und wir haben uns überlegt, dass jeder von uns eine Karte ziehen wird mit einem Begriff, den zeigen wir euch und ihnen dann und dann sprechen wir kurz darüber, ob das tatsächlich in unseren Hexenkessel für einen Bestseller reingehört.
So wird's gemacht. Ich überwache die Zeit. Wir sprechen immer maximal 6 Minuten über einen dieser Begriffe. Und wer darf jetzt anfangen zu ziehen? Irgendwann darf das Publikum auch noch einen Begriff ziehen. Das wird ganz schön aufregend für Sie. Aber wir fangen an und zeigen, wie es geht.
Ich glaube, die Gäste dürfen beginnen.
Okay. Dann macht Johannes mal als erstes die Losfee.
Oh, ich bin so gespannt. Ich habe jetzt viele, viele Karten vor mir. Ich nehme eine aus der Mitte.
Du warst so lange schon Audio, ne? Du weißt, dass man das alles sagen muss, was passiert. So, dreh mal um. Und es ist lustig, dass du die gezogen hast, Johannes Franzen. Auf dieser Karte steht nämlich, eine Zutat könnte sein, dass man einen berühmten Namen tragen muss. Und
sehr witzig, ja.
Ihr seid ja alle belesene Leute, deswegen versteht ihr vielleicht auch den Wortwitz, dass wenn Johannes Franzen diese Karte zieht, vielleicht auch der Erfolg seiner Literatur immer dadurch begründet sein wird, dass die Leute was von Jonathan Franzen lesen wollten.
Es ist tatsächlich eine Koinzidenz, die mich schon lange verfolgt, weil Jonathan Franzen und Johannes Franzen natürlich für manche Leute, nicht für mich, aber sehr nah beisammen liegt. Und ich habe damals auch die Hoffnung gehabt, dass zum Beispiel meine Dissertation, das ist jetzt ein Buch, das nicht unbedingt sich oft verkauft, irgendwie von vielen Menschen gekauft wird, die aus Versehen dann denken, der neue Franzen ist da. Aber die Leute sind dann doch intelligenter, als man denkt. Aber ja, vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit. Man müsste sich vielleicht auch so einen Namen zulegen. Ich überlege ja, um ehrlich zu sein, jedes Jahr, wenn Franzen einen neuen Roman schreibt, ob ich einfach bei Kindle Unlimited oder so einen Roman veröffentliche, der irgendwie so 22 Seiten hat und der dann einfach so einen ähnlichen Titel hat. Also Crossroads kommt raus und von Johannes Franzen kommt dann Chris Rhodes oder so. Aber bisher habe ich mich noch nicht getraut, weil das natürlich auch ganz schön gemein wäre.
Aber sonst dieses berühmte Namentragespiel, ich meine, man muss ja vielleicht, also man könnte auch, wie könnte man denn sonst heißen? Goethe. Na gut, okay, das wäre vielleicht jetzt ein bisschen billig.
Aber bedeutet das dann, dass man einen berühmten Namen sich aussucht oder muss man seinen eigenen Namen berühmt machen? Also einen berühmten Namen, weil ansonsten könnte man ja auch einfach sich ein Pseudonym ausdenken und eben, wie du gerade gesagt hast, Goethe, Schiller oder, keine Ahnung, Stephen King sich nennen. Stefan King und dann... Ja.
Genau, Franz Stefan Kühne. Simon Schätzing, genau.
Aber Stephen King ist ein gutes Stichwort für den berühmten Namen, weil der ja tatsächlich mal so relativ in der Anfangsphase seiner Karriere, nachdem er so die ersten Bestseller geschrieben hat, versucht hat, die Probe aufs Exempel zu machen und dann mehrere Bücher geschrieben hat unter einem Pseudonym, weil er eben die Sorge hatte, ja, die Leute kaufen die Bücher nur noch von mir, weil da halt Stephen King draufsteht und denen ist irgendwie völlig egal, was ich eigentlich schreibe. Und dann hat er als Richard Bachmann mehrere Romane veröffentlicht, die sich dann aber auch gar nicht so schlecht verkauft haben. Also
das ist tatsächlich so und damit sind wir dann quasi beim ernsten Aspekt dieser Frage nach dem berühmten Namen, dass bei Stephen King auch damals das Problem war, dass der Verlag oder gesagt hat, der Buchmarkt schafft nicht zwei Bücher von Stephen King pro Jahr. Also das war natürlich eine Quatschidee und heute gibt es Autoren, die angeblich 50 Bücher pro Jahr schreiben. Aber die Vorstellung war quasi nur ein Buch pro Name. Und inzwischen wissen wir ja, dass in der sogenannten Name Economy, also das ist ein literatursoziologischer Begriff, dass quasi eigentlich der Name vor allem die Bücher verkauft. Und es gibt ja inzwischen AutorInnen, vor allem in der Populärkultur, die quasi ganze Manufakturen haben, die einfach nur noch ihren Namen hergeben und so ein bisschen die Outlines und dann quasi überprüfen, passt das zu meinem Namen? Es gibt auch Autoren, wie zum Beispiel Tom Clancy, die erstaunlich erfolgreich sind, obwohl sie eigentlich seit mehreren Jahren schon tot sind. Das ist auch interessant. Also der Name ist auf jeden Fall ein ziemlich wichtiger Aspekt.
Ich bin gerade schockiert, dass Tom Clancy tot ist.
du hast gerade wieder einen gelesen und gedacht, ich muss dem Auto mal schreiben, wie toll ich ihn finde.
Hoffentlich ist er auch in Frankfurt.
Bei den drei Fragezeichen steht auch bis heute Alfred Hitchcock drauf. Also insofern.
Ich kenne einen Jugendlichen von 12 Jahren, der das auch geglaubt hat. Und,
ich habe das damals habe ich das auch geglaubt. Also da war ich mir auch sehr sicher. Ich war sogar entrüstet, als ich herausgefunden habe, dass nicht alle 5 Freunde-Bücher von Edith Blyton geschrieben worden sind. Und ich habe mich dann auch geweigert, die zu lesen, wo nur noch der Name draufsteht. Also da hat der Name dann aber nicht mehr funktioniert, weil ich da dann tatsächlich nur den echten Stoff sozusagen haben wollte und die Tatsache, dass da ein Name drauf stand, mir dann gar nichts mehr gegeben
Diese
hat.
Diese Information ist überhaupt bis heute nicht bei mir angekommen, glaube ich.
Heute große Enttäuschung.
Ja, total.
Aber glaubt ihr, ist es schon, dass es funktioniert? Also wenn man quasi einmal einen Bestseller geschrieben hat, dass dann Menschen losziehen und einfach sagen, ja, ich möchte den neuen, weiß ich nicht, Stephen King lesen, weil er halt einfach dieser Name draufsteht?
Also bei mir funktioniert das auf jeden Fall. Also
bei dir persönlich, bei deinen Büchern meinst du?
Nee, also das hoffe das ich, aber... Bei mir als Leser funktioniert das auf jeden Fall. Also, dass es auf jeden Fall SchriftstellerInnen gibt, wo ich ganz einfach, wenn ein neues Buch erscheint, dann lese ich dieses Buch, völlig unabhängig davon, was das für eine Handlung hat oder was auch immer. Also das war jetzt zum Beispiel gerade bei dem aktuellen neuen Roman von Sally Rooney der Fall, wo ich mir von Anfang an sicher war, ich werde das lesen, weil da der Name draufsteht und ich aus Erfahrung weiß, dass ich das in irgendeiner Form genießen werde. Also da macht dann der Name enorm viel, weil das Thema an sich hätte mich wahrscheinlich sonst nicht interessiert.
Und vom Sohn von Sally Rooney, wenn es den geben würde? Also das ist ja der Witz mit diesem einen berühmten Namen tragen. Wie weit kommst du denn mit dem Namen dann am Ende? Ist das wirklich eine Zutat, also, man sagen kann, sehr gut, wenn Sie das schon mitbringen, sehr geehrter Autor, liebe Autorin, da kommen wir, egal was drin steht, weit.
Die Fälle gibt es natürlich. Also ich glaube, einer der berühmtesten Fälle ist Martin Amis. Der ist auch vor kurzem verstorben, ein britischer Autor. Und dessen Vater Kingsley Amis, der war schon mega berühmt, auch als Romanautor. Und Martin Amis hat natürlich immer geklagt, wie er sehr darunter leidet, aber er musste dann schon auch zugeben, dass das vielleicht auch nicht ganz, ganz schlecht ist, wenn man quasi den Namen schon trägt, beziehungsweise quasi aus dieser Legacy kommt. Und das gibt es natürlich gar nicht mal so selten, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht so schlecht, gerade wenn quasi der Vater auch schon berühmter Schriftsteller war.
Ich glaube, der Sohn von Stephen King ist auch aktiv rumgegangen und hat gesagt, hey, ich bin Joe Hill, ich bin der Sohn von Stephen King. Der schreibt auch Horrorromane.
Macht er wirklich?
Ja.
Das ist ja total
Ernst?
Verrückt.
Ja.
Warum sollte man das denn tun als Sohn von Stephen King? Naja, gut, die Zeit ist vorbei. Ich weiß nicht, ich habe das nochmal extra aufgenommen, weil damit wir das auch hören im Podcast. So abrupt enden dann diese Runden. Man ist völlig verzweifelt, weil man denkt, es wäre so interessant gewesen, was sie noch zum Thema berühmte Namen sagen. Aber jetzt kommt das nächste.
Ich glaube, du musst einfach die nächste Karte ziehen, Christine.
Okay.
Ich klemme mir das Mikro wieder so ganz unelegant unter den Arm.
Jetzt bräuchten wir einen Trommelwirbel. Die Karten werden gereicht.
Ich wähle eine
Karte aus. Hast du die gemischt?
Das ist eigentlich wie so ein Zaubertrick, nur ein schlecht.
Oh, schwieriges Thema. Oh. Ein Bestseller kann man schreiben, indem man vorher gecancelt wird oder währenddessen oder wann auch immer.
Eigentlich.
Und so.
Ja.
Guck mal, da kommt gleich Applaus. Vom anderen Stand wird dafür applaudiert.
Dann müssten wir jetzt eigentlich mal schauen.
Warte, ich muss kurz die Zeit starten. So.
Dann müssten wir jetzt eigentlich mal schauen, wo steht in der nächsten Woche Thomas Gottschalk, weil wir jetzt ja da gerade genau das Beispiel haben. Dass wir ein Buch haben und sehr viel Wirbel drumherum, der sich hauptsächlich daraus speist, dass man sagt, Thomas Gottschalk soll nachdenken, bevor er spricht, und er weigert sich.
Ja, das ist ja aber nochmal ein Unterschied, oder? Zwischen also Empörungspresse oder auch mal negative Presse oder einzelnen herausgerissenen Zitaten und viel Gespräch darum. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Da würde ich mal sagen, mit meiner Expertise aus der Literaturwelt, das hilft auf jeden Fall. Ich meine, der wird jetzt vielleicht noch nicht gleich gecancelt, oder? Also wo oder wurde schon oder...
Aber was bedeutet denn dann canceln in dem Fall?
Ja, da möchte ich
also wo müsste es hinführen?
Da möchte ich mal denjenigen fragen, der das da aufgeschrieben hat.
Herr Skandalforscher, Dr. Franzen.
Genau.
Also unter canceln verstehen wir, also das ist ja ein Begriff aus den letzten 10 Jahren, der verwendet wird, um zu sagen, jemand wird zum Opfer, zum Gegenstand öffentlicher Empörung und muss dann quasi von seinem Job zurücktreten oder muss aus der Öffentlichkeit verschwinden und wird quasi gecancelt, also zum Verschwinden gebracht. Und wie wir ja auch, und deshalb ist dieser Begriff jetzt ja auch hier als Beispiel dafür, wie man zu einem Bestseller-Autor wird, mit dabei, wie wir in den letzten Jahren gemerkt haben, ist dieses Canceln teilweise für die Leute ziemlich gut, weil es im Endeffekt oft dann zu Medienaufmerksamkeit führt. Und gerade beim Klagen darüber, dass man gecancelt wurde, dass man gar nichts mehr sagen darf, bekommt man ja viele Mikros eigentlich hinter die Nase gehalten. Und mein Eindruck ist, dass das für manche Autorinnen, also manchmal ist es auch wirklich unangenehm, aber für manche Autoren kann das auch wirklich gut sein. Und ich meine, das weiß ich nicht, Stichwort Thomas Gottschalk, da dann so Geschichten kursieren, wo man weiß, im Internet werden die Leute sich drüber aufregen, das ist ja jedes Mal auch Promo. Also mein Lieblingsbegriff Aufmerksamkeitsökonomie zu verwenden, es fährt auch Gewinne ein. Und man muss sich halt was überlegen, was nicht zu krass ist, damit man nicht wirklich, also wirklich Schaden nimmt. Aber was quasi schlimm genug ist, dass sich genug Leute drüber aufregen, um dann quasi ständig zu sagen, schaut mal hier das Schwein, schaut mal hier das Buch und dann hat man vielleicht einen Bestseller.
Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen mit dieser Idee von, dass gecancelt werden ein Rezept für den todsicheren Bestseller ist sozusagen, weil ich glaube, es setzt ja voraus, dass man schon einigermaßen bekannt ist, damit überhaupt eine angemessen hohe Empörungswelle, damit man überhaupt eine angemessen hohe Empörungswelle generieren kann. Das heißt, eigentlich funktioniert es nur, wenn man das zweite Buch schreibt, oder?
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also ein Rezept, das ich mir mal überlegt hatte.
Für dich selbst?
Es gibt den sogenannten Schlüsselroman. Das sind Romane, in denen man die Personen der Alltagswirklichkeit erkennen kann. Also zum Beispiel jemand, die Ex-Freundin schreibt über ihren Ex-Freund einen Roman, man kann den halt erkennen und dann wird was Schlimmes über den gesagt. Und selbst wenn der Roman noch nicht so bekannt ist und die Autorin und man dann aber verklagt wird zum Beispiel, da muss halt dann schon auch der Gerichtsprozess dabei sein, dann erzeugt das Medienaufmerksamkeit und dann können diese Romane natürlich zu Bestsellern werden. Da muss man aber aufpassen, dass diese Klage nicht durchgeht, weil sonst könnte der Roman aus dem Verkehr gezogen werden. Dann war natürlich alles für die Katz. Aber wenn man so weit kommt, dass es einen Prozess gibt, dann reicht eigentlich schon aus, dass man einfach nur einen Roman geschrieben hat.
Wollen wir denn aber jetzt vielleicht dann doch nochmal so Cancel-Beispiele dann auch wenigstens nennen? Weil jetzt reden wir immer so drumherum. Du hast die doch alle in deinem Buch, über das wir auch nicht sprechen, weil wir hier nicht uns selbst bewerben. Hast du ja wahrscheinlich ein bisschen was zusammengetragen, weil ich finde das immer noch den Unterschied wirklich interessant, weil ich gerade dachte, man weiß dann was und man hat hier und da ein Zitat gesehen und will dann deswegen das Buch kaufen. Ich würde das aber schon noch ein bisschen unterscheiden zu gecancelt werden, weil es da meistens ja um Meinungen geht, die man eben, also über die man sich wahnsinnig empört, die man in gewissen Diskursen nicht mehr haben möchte. Und da ist dieser Cancel-Begriff ja, glaube ich, noch ein bisschen schärfer als jetzt irgendwie so eine sensationistische Aufgeregtheit um jemand, der vielleicht mal was erzählt, was man eigentlich jetzt aber gerade so nicht mehr miteinander bespricht oder wo man dann vielleicht hinter Kulissen schauen kann, so ein bisschen sowas Boulevardeskes hat.
Aber das würde ja voraussetzen, dass das Canceln dann tatsächlich insofern geschieht, dass man überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr hat, weil das ist ja immer dieses Paradox.
Genau.
also dass sich Leute beschweren, ich bin gecancelt worden, und sie tun das auf großer Bühne oder in einem Interview mit einer großen Zeitung und so weiter und schreiben noch ein Buch darüber und so weiter. Also dieser Vorgang des Cancelns findet ja eigentlich gar nicht statt, sondern das ist ja immer nur ein Begriff, der nach außen getragen wird. Mhm. Insofern tatsächlich ein Beispiel, in dem jemandem aktiv der Mund verboten worden wäre, ich glaube, das gibt's gar nicht. Aber das ist ja genau dieses Paradox in dem Begriff.
Johannes guckt immer auf die Uhr, weil er sich überlegt, soll ich jetzt mein drittes Kapitel meines Buches vortragen oder lohnt sich das alles überhaupt nicht mehr?
Der Blick auf die Uhr zeigt, dass es sich nicht mehr lohnt.
Klingel einfach. Okay, ja, aber Canceln ist irgendwie das, irgendwie mich machen diese Cancel-Diskussionen schon immer irre, weil die so unpräzise sind an ganz vielen Stellen. Also klar, weil das nicht stimmt, was behauptet wird und weil gleichzeitig nie ganz genau geklärt ist, was damit gemeint ist, aber es stimmt schon am Ende Bestseller, ne? Gut.
Ja. Naja, wir werden's sehen, ja. Bei einem gewissen ehemaligen Fernsehmoderator.
Ja, das stimmt.
So.
Jetzt wäre ich dran, ne?
Ja. Es sieht sehr ungelenk aus.
Ich kann es sonst auch auf den Tisch legen.
Ja, aber ich habe Angst, dass es dann rumpelt. Und dann kann ich nicht so sprechen.
Stimmt.
Ich greife.
Simon zieht.
Hier hin.
Die dritte von links.
Die dritte von links. Oh, darüber habe ich tatsächlich selber schon nachgedacht. Auf der Karte steht der Begriff Farbschnitt. Ich habe eine Vermutung, was damit gemeint ist, aber will die Person, die das aufgeschrieben hat, kurz erklären, was damit gemeint ist?
Ich habe das aufgeschrieben. Farbschnitt ist, wenn quasi der Rand vom Buch, also die Seiten, einfach farbig sind. Also bei Sally Rooney zum Beispiel, bei dem neuen Roman, sind sie in so einem schönen Tiefblau gehalten. Ich habe aber auch schon richtig üppig gestaltete Editionen gesehen, wo dann so kleine Illustrationen da drauf zu sehen sind. Auch teilweise, wenn man das Buch dann so aufblättert, die dann nochmal irgendwie das Bild verändern. Also da gibt es, glaube ich, relativ, da kann man gestalterisch einfach super viel mitspielen. Und was ich irgendwie gesehen habe, ist, dass Leute lieben Farbschnitt.
Ich finde das auch echt sehr, sehr spannend, weil man da zum einen ja, du brauchst ja das Buch als Gegenstand. Also hier hilft ja nicht irgendwie, sich das E-Book zu kaufen, sondern du brauchst das Buch als Gegenstand.
Ja.
Und dadurch wird das Buch ja auch völlig unabhängig von seinem Inhalt auch nochmal zu einem Einrichtungsgegenstand eigentlich. Weil die Idee ist ja eigentlich schon, sich das so irgendwie hinzustellen, dass das dann auch im Raum oder da, wo es steht, schön aussieht. Also da hat dann der Inhalt sozusagen, bekommt noch ein zweites Verkaufsargument, weil man eben das noch irgendwo hinstellen kann.
Ja, man hätte fast Farbschnitt und Cover zusammentun sollen, oder? Also Farbschnitt ist natürlich besonders fancy.
Ja, aber Cover hat ja jedes Buch irgendwie.
Ja, genau, nur wenn dieses ganze Zusammenspiel, weil der zum Einrichtungsgegenstand wird es natürlich mit in der Gesamtkomposition, wenn es jetzt irgendwie ein langweiliges, es gibt ja auch irgendwie Paperbacks, die auch Farbschnitte haben und sind dann vielleicht nicht gleich. Sie sehen ein bisschen anders aus, aber sie sind nicht gleich irgendwie wahnsinnig dekorativ.
Aber es sieht schon faszinierend aus, wenn diese Seiten irgendwie so eine eigene Farbe haben. Also ich habe auch das, was Kais gerade angesprochen hat, das aktuelle Buch von Sally Rooney. Und das sieht schon irgendwie faszinierend aus, weil das dann auch so schimmert, wenn man es aufschlägt und so. Und das kann ein Cover alleine dann schon nicht.
Also ich glaube, das Buch als Objekt und auch als schönes Objekt, wenn das was Besonderes hat, man darf die Wirkung davon für den Status des Verkaufs nicht unterschätzen, weil es ist wohl so, es gibt dazu auch Studien, dass viele Leute wirklich in den Buchladen gehen und dort erst entscheiden, welches Buch sie kaufen. Und dementsprechend ist, wo es platziert ist, aber auch wie es aussieht, eigentlich auch ziemlich wichtig. Und wenn quasi dieser Farbschnitt irgendwie nochmal so ein extra, weiß ich nicht, Signal sendet, hier anschauen, kaufen, mitnehmen, dann ist das natürlich das ist natürlich sehr, sehr gut.
Und du kannst damit natürlich auch noch in Social Media ganz andere Sachen machen, weil alles, was schön aussieht und sich irgendwie auch gut fotografieren lässt, ist auch für Instagram oder TikTok irgendwie verwendbar. Also das hat bestimmt auch nochmal seinen ganz eigenen Faktor dann.
Ja, und was, also ich würde das Thema nochmal so ein bisschen, glaube ich, oder den Begriff Farbschnitt nochmal ein bisschen zusätzlich verkomplizieren, weil nämlich was mir hier auf der Messe auch aufgefallen ist, oder ich glaube auch im Vorfeld der Messe, ist, dass manche AutorInnen von ihren Verlagen ja auch so limitierte Sondereditionen bekommen, die dann Farbschnitt haben und schöne Illustrationen, und davon gibt es dann halt aber irgendwie nur so eine Auflage von irgendwie 1000 Stück oder so. Und natürlich, das ist natürlich vor allem für die Fans interessant, für die AutorInnen interessant, die Fans haben, weil die dann sofort natürlich diese Special Edition haben wollen. Das ist so ein bisschen wie bei den Hip-Hop-Platten, wo es dann irgendwie so die Charts damit manipuliert werden, dass es halt eben die Special Edition mit dem T-Shirt für 50 Euro gibt und alle Fans das T-Shirt haben wollen. Und das ist das jetzt, ich finde es voll interessant, dass das jetzt auch sozusagen in der Buchwelt angekommen ist, diese Art des Vermarktens.
Ja, genau, und da sind wir doch dann in der Booktalk-Welt noch eher, oder? Also jetzt, wenn man denkt, oh, ist ja interessant, dass man so ein Buch plötzlich einen gelben Farbschnitt hat oder so, dann kommt das natürlich, ist die Einschätzung ja bei den Leserinnen und Lesern, die ansonsten eher gewöhnt sind, dass diese ganzen Cover, wie das eben auch in Deutschland ist, nicht besonders aufwendig gestaltet sind, nicht besonders glitzern oder irgendwie viel Fanciness mitbringen. Und da aber trifft ja dann doch eine andere Welt drauf, die das ja eben auch inszenieren will und auch eben auf Instagram damit oder auf TikTok vor allem damit gut aussehen will. Das heißt, aber ist das wirklich jetzt das wäre dann ein Bestseller-Argument für aber auch eine gewisse Art von Buch. Also wenn ihr jetzt als die zwei Autoren hier als nächstes, Kais, willst du nicht auch mal ein Buch schreiben? Du könntest auch ein Buch schreiben. Ich könnte auch eins schreiben. Wenn wir also oder unsere gemeinsamen Hintergrundberichte von Lakonisch Elegant veröffentlichen würden, dann müssten wir das so schreiben, dass es dann in BookTok ankommt und dann würde die Farbschnitttheorie auch vielleicht Sinn machen, oder?
Wir kriegen dann so einen schönen orangen Farbschnitt, diesen Deutschlandfunk Kultur-Orange.
Das ist ja wunderschön. Oder auch dieses Schwarz-Weiß von der Dachmarke. Genau.
Ich würde aber schon sagen, dass jetzt völlig unabhängig vom Genre oder vom Bereich, von der Kategorie, Farbschnitt auf jeden Fall Aufmerksamkeit erzeugt. Das heißt, das ist dann zwar nicht in Sphären wie bei BookTok, aber grundsätzlich, ich glaube, wenn Johannes Buch jetzt da mit Farbschnitt im Regal stehen würde, es würden schon mal mehr Leute hingucken, ganz einfach, weil es auffällt.
Ich werde ein ernstes Wort mit meinem Verlag sprechen und einfordern, dass im nächsten Buch ein Daumenkino ist.
Ja, das ist auch eine gute Idee. Aber wir können ja mal, wollen wir ganz kurz mal fragen, können sich mal alle die melden, die sagen würden, wenn sie zwischen zwei Büchern aussuchen können, eins sieht ganz normal aus, eins ist aber aufwendiger gestaltet, hat zum Beispiel so einen Farbschnitt, würden sie sich erinnern können, dass sie dann eher zu dieser glitzernderen Variante greifen würden, so erstmal, bevor sie auf den Inhalt gucken, wer mag Farbschnittbücher? Und wer achtet darauf, wie so ein Buch eigentlich aussieht? Bitte melden. So.
Ein paar verschämte Hände sehe ich.
Und dem Rest ist es wurscht. Der Rest würde sagen, okay, Inhalt. Also okay, man kann sagen, Frankfurter Buchmesse, schnelle, repräsentative Umfrage. Keiner braucht einen Farbschnitt. Diese ganze These ist hiermit dahin.
Ich glaube, ein Farbschnitt ist dann interessant, wenn du als Autorin Fans hast.
Ja, das stimmt. Jetzt sind die 6 Minuten rum.
Tja. Steile These, die wir nicht weiterklären können.
So muss ich jetzt das Mikro unter den Arm klemmen, damit du ziehen kannst. Nee, aber dann kannst du ja nicht ziehen, wenn du das hältst.
Ich muss ja ziehen.
Richtig.
Ja, genau.
Aber weißt du was, ich mache das einfach so und jetzt kannst du ziehen.
Ich nehme das hier.
Okay, also fast ganz am Rand. Was haben wir da?
Die Handschrift kommt mir bekannt vor. Hier steht eine gewisse Anzahl Seiten. Und die Person, die das geschrieben hat, die ich sehr gut kenne, weil es meine Handschrift ist, meint damit, das Buch muss dick sein. Ihr habt ja neulich erst eine Folge darüber gemacht.
Mhm.
Genau, die letzte in dieser Kooperation mit 54 Books. Wir haben uns gefragt, dickes Buch, was willst du von mir? Hat das eine Bedeutung, wie dick Bücher sind oder wie nicht?
Sind die Bücher von Frank Schätzing Bestseller, weil sie halt einfach
1400 Seiten lang sind?
Ja.
Ja, nach der Theorie unserer letzten Folge nicht so richtig.
Es kommt drauf an.
Es kommt schon wieder drauf an. Das nervt auch.
Es ist ja tatsächlich so, dass in einem bestimmten Segment im Literaturbetrieb dicke Bücher sogar eher als Problem gesehen werden für den Verkaufsrang. Also je dicker, desto schlechter. Bitte unter 400 Seiten bleiben oder bitte unter 500 Seiten bleiben, damit die Leute nicht abgeschreckt werden vom Kaufen. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Bücher, die besonders gut ankommen, weil sie besonders dick sind. Und ich würde sagen, so ein Fantasy-Schmöker oder so ein historischer Roman, da wollen die Leute halt auch gerne viel Buch für ihr Geld. Und da ist es dann wiederum gut, weil man weiß, ich krieg mehr. Aber es ist wirklich sehr interessant, weil von der einen Seite wird gesagt, bitte nur, cool, 200 Seiten, das ist gut. Und von der anderen Seite wird gesagt, nee, je mehr, desto besser eigentlich. Also es ist wirklich echt eine Frage der des Kontextes, was ja sehr langweilig ist.
Aber es ist ja auch ganz spannend, dass die Bücher, die besonders häufig zu Bestsellern werden, und das sind ja meistens Fantasy-Bücher oder irgendwelche anderen Romane, die eher aus dem Genre kommen, die dann ja meistens sehr lang sind. Also kann man schon irgendwie sagen, dass in den Bestseller-Kategorien, die häufig in den Bestsellerlisten sind, da braucht es dann aber auch eine gewisse Anzahl von Seiten, weil 200 Seiten Fantasy-Schmöker in Anführungsstrichen sind dann wahrscheinlich viel zu wenig.
Ich denke gerade so Schatten des Mondes, 180 Seiten, das ist nix. Also da ein Fan, der auf sich hält, der steht dafür nicht auf.
Ja.
Nee, ich glaube halt so also gerade diese Fantasy und ja auch Science-Fiction-Romane und so, die brauchen natürlich auch eine gewisse Zahl von Seiten für ihr Worldbuilding, also um halt einfach auch diese Welten zu erzählen, in denen dann die Handlung stattfinden soll. Und was, glaube ich, aber auch ein Faktor ist, wenn ich so zurückdenke an an die Zeit, als ich solche Bücher gelesen habe, als Teenager und junger Erwachsener, man hat halt auch nicht so viel Taschengeld, um sich irgendwie 180 Seiten zu kaufen, die dann irgendwie mittlerweile, glaube ich, 25 € kosten als Hardcover, sondern da ist es halt dann mal irgendwie für 15 € das etwas größere Softcover mit dem Farbschnitt vielleicht, was halt dann aber auch irgendwie so 800 bis 1200 Seiten hat, wo man sich dann aber auch irgendwie easy mal einen halben Monat oder einen Monat oder länger, ich weiß nicht, je nachdem wie schnell man liest, drin versenken kann, und dann hat man halt auch was fürs Geld und muss nicht irgendwie gleich das nächste Buch kaufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch ein Argument ist, so mehr für die Mark sozusagen.
Aber das heißt ja auch trotzdem, dass dann dieser Bestseller-Tipp eine gewisse Anzahl von Seiten bedeutet, dass man sich das vorher eben gut überlegen muss. Für wen schreibt man denn, unter welcher oder in welcher Kategorie will man veröffentlichen und was passt denn da ganz gut hin? Also in dieser Folge haben wir damals gelernt, da war Florian Kessler von Hansa dabei, der ist macht da auch einen Podcast, aber ist da Lektor, der hat gesagt, was war das, 250 Seiten? In der Belletristik, die sie dort für erstmal verträglich halten. Und aber natürlich, klar, da war ja damals gerade die Projektoren erschienen mit einer tausendseitigen Erscheinungsweise. Also so, das war, heißt
das
aber...
Das Buch von Clemens Meyer.
Genau, von Clemens Meyer natürlich. Richtig, gut, dass du sagst, genau. Also das heißt, man muss es sich überlegen und man kann sich nur leisten, aus diesen Genres quasi auszubrechen, was die Seitenanzahl betrifft, und es mal ganz anders zu machen, wenn man sich schon vorher einen Bestsellernamen gemacht hat.
Ja, es gibt halt auch noch... Also
bis auf Ausnahmen, wie immer.
Es gibt auch noch natürlich die Möglichkeit, aber das ist nur wirklich echt ein schwieriges Spiel, dass man quasi so einen großen Roman schreibt. Also der Roman ist dann auch der große Roman der Saison oder des Jahrzehnts. Also keine Ahnung, der Mann...
Wie so ein Jonathan Franzen-Roman.
Ja, Jonathan Franzen ist, glaube ich, so... Der ist ja quasi... liest sich ja tatsächlich auch gut und wird von Leuten auch wirklich gelesen. Aber es gibt so Romane, die kauft man, um sie zu besitzen, um sie quasi wie so einen Berg irgendwie so zu bezwingen. Also so hier... unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Das ist zum Beispiel so ein Roman, den hat ja niemand zu Ende gelesen. Aber der ist natürlich trotzdem ein Bestseller geworden, weil die Leute gesagt haben, ich möchte quasi daran partizipieren. Ich möchte sozusagen diesen großen Roman in meinen Schrank stellen und so weiter. Das gibt es natürlich auch, aber da muss man sehr viel Feuilleton bekommen, sehr viel gute Kritiken. Und sehr viel Uni muss auch mitmachen daran. Ihr guckt alle sehr skeptisch.
Ja, nee. Also ich glaube, ich gucke nur ein bisschen skeptisch, weil mir gerade auffällt, dass wir so viele sowohl als auch vielleicht so braune, vielleicht können wir gleich nochmal das Publikum fragen, ob die als letztes noch einen knallharten Bestseller-Tipp dann für uns haben, die wir zum Schluss noch diskutieren. Weil ich gerade dachte, das stimmt halt. Also es ist eine gewisse Anzahl von Seiten ist ein Bestseller-Tipp. Das heißt aber vor allem, man muss sich orientieren und konzentrieren vorher. Nicht drauf losschreiben, wäre dann eigentlich der da drin liegende Tipp, sondern sich erstmal anschauen, wo will ich denn hier unbedingt berühmt werden.
Ich glaube, es kommt halt auch immer drauf an, wer du bist als Person. Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie, du schreibst deinen Debütroman und schreibst über 1000 Seiten, dann werden Leute vielleicht sagen, mach mal halblang, ich kenne den Autor nicht, ich kenne die Autorin nicht, da stürze ich mich jetzt erstmal nicht in 1000 Seiten. Wenn jemand wie Frank Schätzing, von dem man dann irgendwie weiß, ich lese das gerne, ein Buch mit über 1000 Seiten schreibt, dann würde ich sagen, super, ich darf über 1000 Seiten Schätzing lesen.
Sehr schön. Sehr schöner Abschluss. Wollen wir es vielleicht, darf ich die Spielregel kurz ändern und nicht das Publikum eins ziehen lassen, weil das sind ja wieder eins von uns, sondern vielleicht eins beitragen lassen? Vielleicht hat jemand ja einen perfekten Bestseller-Tipp, den wir in den letzten 6 Minuten des Podcasts bereden können. Das ist ja vielleicht ja auch interessant. Also wir haben uns ja Sachen aufgeschrieben, wir ziehen sonst auch noch eine Karte. Aber vielleicht hat Armin Assee eine Idee, der hier gerade vorbeiläuft. Entschuldigung, es hat sich so angeboten, Herr Assee. Wir reden gerade darüber, wie man Bestseller schreibt. Und ja.
Hat jemand eine Idee? Dann hebt einfach mal die Hand und dann komme ich zu euch.
Sehr gut, super.
So, ich komme einfach mal her. Hallo, wie ist dein Name?
Magda.
Hallo Magda, was ist dein Tipp für einen Bestseller?
Also ich würde sagen, gerade in der letzten Zeit mit den ganzen TikTok, BookTok-Bestsellern und so, Sex Sells nach wie vor. Also
heiß. Da ist es das Thema, das wir seit Monaten nicht besprechen.
Danke, Magda.
Dankeschön.
Jetzt wird's am Ende also
was haltet ihr davon?
Jetzt wird es auch noch steamy am Ende.
So,
okay. So muss es sein. Das Beste kommt zum Schluss.
Gut. Ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, was man darüber noch, was ist, gibt es da noch zu sagen. Man muss halt dann, glaube ich, darauf achten, dass es halt dann auch gute Sexszenen, dass es halt nicht irgendwie Klimschi ist, nur weil man denkt, man muss es da reinschreiben in dieses Buch. Das aber würde ich mal dazu beitragen. In
aber das ist ja auch.
Spielt es ja nicht so eine Rolle jetzt bei euch beiden.
Aber das ist ja dann wirklich auch eine hohe Kunst, weil man weiß ja irgendwie so, das ist ja fast schon so ein Klischee, es gibt nichts, was schwieriger ist, als gute Sexszenen zu schreiben. Und dementsprechend ist das dann vielleicht, wenn man das kann, ein sehr guter Tipp, aber man muss das auch erstmal können. Also ich glaube, das ist schon nicht einfach da, den exakten Punkt zu treffen, dass das auch gerne gelesen wird.
Wobei ja das einen Cringe ist ja das anderen quasi erotischer Traum.
Visier.
Und ich meine, es ist ja quasi so, dass seit 50 Shades of Grey ja so eigentlich ein riesiger Markt irgendwie entstanden ist für diese Dinge. Ich sehe da immer auf Instagram so Reels, wo das parodiert wird, wo dann so besonders steamy Szenen und dann quasi die Leserinnen so in Ohnmacht fallen. Und das scheint ja wirklich tatsächlich momentan dafür, also der Markt scheint immer größer zu werden. Ich schaue mich gerade in der Runde um, das können jetzt natürlich die Zuhörerinnen vor ihren Radios und Empfängern nicht hören, aber die Ohren sind rot und gerade Kais guckt auch so ein bisschen angeschränkt.
Ja, ich würde sagen, so Sex Sells natürlich in einem, also Magda hat ja TikTok erwähnt und ich glaube, es ist natürlich ein bestimmtes Segment, in dem dieses Diktum gilt, dass steamy Sachen sich verkaufen. Ich glaube, so für die, also wenn man so die Hochliteratur nimmt, dann wahrscheinlich eher nicht. Da cringe dann vielleicht der ein oder andere hart, aber natürlich sind so diese Erotik-Trilogien wie 50 Shades of Grey und jetzt gibt so eine Eishockey, ist das, glaube ich, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt.
Beschwitzt.
Schade.
Das ärgert mich total, weil ich da nämlich irgendwie auch mitbekommen habe, dass es auch so auf TikTok auch problematisiert wurde, dass diese Sexszenen irgendwie echt schwierig sind, weil sie nicht consensual sind, weil sie irgendwie komisch, cringy geschrieben sind. Also ich glaube, da findet auch so eine Debatte statt, wie dieser Sex in dieser Literatur dann aussehen muss. Und ich glaube auch, dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass sich ein Buch dann gut verkauft.
Mir ist gerade was eingefallen, was uns auch zum Anfang der Folge zurückführt. Denn auch das ist ja wieder einer der Bereiche, wo die Populärkultur an der Hochkultur vorbeizieht. Und es gibt den Bad Sex in Fiction Award. Der wird regelmäßig vergeben. Ich weiß nicht, ob er noch vergeben wurde, aber eine Zeit lang war das ein großes Ding. Und einer der Menschen, die den bekommen haben, da bin ich mir relativ sicher gerade, ist Jonathan Franz. Und klar, das sind natürlich jetzt Romane, die nicht dafür geschrieben wurden, steamy zu sein. Aber gerade dann, wenn sozusagen das nicht... Also wenn das irgendwie was eine tiefere Bedeutung haben soll, dann geht es oft auch besonders schief. Das finde ich jetzt auch wieder interessant. Also
und,
ja.
Und diese negative Aufmerksamkeit, ist das dann im Umkehrschluss auch wieder positive Aufmerksamkeit für das Bestsellerschreiben? Also könnte es auch sein, schlechte Sexszenen, über die viel gesprochen wird, sorgen dann doch wieder dafür, dass alle das lesen wollen, um sich dann darüber zu empören? Oder funktioniert das in dem Bereich dann eher doch nicht?
Jede Form von Publicity
ist gut,
funktioniert.
Gut, also schreiben Sie ruhig ja so auch schlechte Sexszenen in Ihre Romane. Hauptsache...
Wenn das Buch Farbschnitt hat.
Wenn das Buch, genau. Wenn Sie einen berühmten Namen tragen, dann klappt es schon.
Nee, aber ich glaube, so schlechte Sexszenen können tatsächlich dann auch wieder so ein Faktor sein, dass zumindest viel über das Buch geredet wird. Also ich bin ja viel auf TikTok unterwegs, weil ich da, glaube ich, auch ein kleines Suchtproblem habe vielleicht. Und ich kriege das schon noch mit, dass so manche BookTok-Accounts dann jetzt so richtig Trash, so fast schon Pornoromane irgendwie nehmen und dann so genussvoll daraus vorlesen und so richtig so mit diesem Ick-Gesicht dann so, das ist richtig räudig, welche Wortwahl dann für bestimmte Vorgänge benutzt wird. Also das ich glaube so, man kann auch schlechte Sexszenen sehr lustvoll konsumieren.
Aber um das nochmal in ein anderes Segment zu bringen, also gerade zum Beispiel bei Sally Rooney wird auch immer wieder darauf abgehoben, dass sie sehr gute Sexszenen schreiben würde. Und das spielt tatsächlich in allen ihren Romanen eine sehr große Rolle. Also tatsächlich jetzt auch in dem aktuellen wieder kommen mehrere Sexszenen vor. Und da ist es ja ein völlig anderes Segment. Also da sind wir ja dann nicht irgendwie bei Büchern, die eigentlich nur sozusagen als Softpornografie oder als Pornografie geschrieben werden, sondern da ist es bettet in eine Handlung, spielt aber durchaus eine große Rolle, weil man irgendwie sagt, die sind sehr realistisch und aber auch sehr ansprechend.
Ich finde ja, also wenn es gut gemacht ist, ist es natürlich irgendwie auch ein super Vehikel, um Beziehungen zu erzählen, aber wenn es halt nur für den Schauwert da ist, dann kann man damit vielleicht Leute begeistern, die das dann irgendwie aus Liebe zum Trash irgendwie im Internet vorlesen, aber man tut seiner Geschichte vielleicht auch keinen Gefallen. Und ich glaube, dass ein guter Bestseller halt immer noch eine gute Geschichte braucht.
Magda hat gesagt, Sex sells. Das nehme ich jetzt einfach so hin. Unsere Hörer und Hörerinnen sind die Chefs.
Ich merke aber auch schon aus der großen Expertise, mit dem der Simon hier gesprochen hat, dass wir da vielleicht nochmal eine Extra-Folge zu machen sollten, wo der Simon dann nochmal genau erklärt, was er meint, was eine gute Sexszene eigentlich ist. Das würde mich jetzt doch interessieren, weil du da gerade mit großer Autorität drüber gesprochen
hast. Aber wir sprechen ja immer zu viert hier. Das heißt, also da möchte ich dann auch von euch was hören.
Die Glocke befreit uns.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand hören will, wie wir uns gegenseitig gute Sexszenen aus Büchern vortragen. Ich weiß nicht genau.
Davon war bisher nicht die Rede. Also.
Das ist sehr schnell eskaliert.
Okay. Also jetzt haben wir ja ein ganz schönes...
Wir tragen nochmal zusammen.
Ein ganz schönes Kochrezept für unseren Bestseller sozusagen zusammen. Wir haben gesagt, das Buch muss dick sein, ist bestenfalls ein Schlüsselroman oder irgendwie Skandalpotenzial. Es muss Sexszenen darin geben. Danke Magda, dass du diese Prise Spice hier mit reingebracht hast. Es muss einen Farbschnitt haben und man muss als Autor, wenn man es wirklich verkaufen will, sich canceln lassen.
Und man braucht ein berühmter Name hilft.
Ja,
also mit
stimmt.
dem man verwechselt werden kann oder den man geerbt hat oder den man sich einfach zulegt. Da waren wir uns auch nicht zu schade, selbst Goethe ins Spiel zu bringen. Aber da müssen Sie dann vielleicht ein bisschen aufpassen, wie sehr Sie es übertreiben mit diesem berühmten Namen. So.
So, wir sind gespannt, wen von Ihnen wir jetzt nächstes Jahr dann hier auf der Bühne begrüßen dürfen als Bestseller-Autorin.
Genau. Und wir gehen für heute, oder?
Wir haben alles
wir
gehen getan, jetzt schreiben,
wir,
ne?
Genau, also, wir gehen jetzt alle schreiben.
Wir wissen ja jetzt, was gefragt ist. Und morgen sprechen wir Verlage an, würde ich sagen. Ne?
Ich würde
heute,
auch sagen.
Heute, jetzt.
Jetzt, sofort.
Jetzt, genau. So, es war uns eine Freude, unsere Freunde von 54 Books mal in echt zu sehen hier auf der Frankfurter Buchmesse. Wie gesagt, einmal im Monat hört ihr uns gemeinsam mit dem Internetfeuilleton 54 Books und uns von Lakonisch Elegant. Meistens reden wir über irgendwas mit Büchern, aber auch dann über viele sich daran anschließende Themenbereiche. So. Und das war's von uns.
Das war's von uns. Ja. Danke Simon Sahner, danke Johannes Franzen.
Danke.
Und danke Christine Wattin.
Danke Kais Harabi.
Und danke euch, dass ihr da wart, liebes Publikum.
Ciao.